Es gibt so Bibeltexte, die liest man und dann denkt man sich, ah ja, cool, kenne ich. Und dann hakst du die so ab und denkst dir, ja, mal gucken, ob ich die auch umsetze, aber sonst lese ich auch einfach fröhlich weiter. Und dann gibt es so manche Bibeltexte, die liest du und denkst danach vielleicht, hoppla, was war das denn? Und so einen Text habe ich mir gedacht, bringe ich euch heute mal mit. Zumindest ging es mir sehr oft so und egal wie oft ich mir schon Gedanken darüber gemacht habe, es geht mir immer wieder so. Dieser Text steht in 1. Korinther 11 und das ist ein Text, der in meiner alten Gemeinde häufig dann gelesen worden ist, kurz vor dem Abendmahl. Und wenn du so einen Text vor dem Abendmahl liest, dann macht das was mit der Stimmung. Und ich bin gespannt, was es jetzt mit dir macht. Ihr könnt hier vorne mitlesen, ich lese es euch sonst auch einfach vor. 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 29. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Frage: Wie geht es dir nach dem Lesen dieses Textes? Fühl mal in dich rein. Was spürst du denn so? Wer ist jetzt alles ermutigt? Hände hoch. Ja, 1, 2, 3, 4. Wer denkt sich das? Ja, auch ein paar. Wer hat den Text verpeilt zuzuhören? Nein, Quatsch, Hände runter. Schaut ihn euch gerne nochmal an. Werf mal die nächste Folie an. Lese ihn dir nochmal durch. Du hast nochmal die Chance. Ja, guck nochmal drauf. Und jetzt wäre meine Frage an dich, tausch dich doch mal mit deinem Sitznachbarn, deiner Sitznachbarin darüber aus, was dieser Text in dir auslöst und welche Fragen du eventuell hast. Ihr habt jetzt einfach Zeit. Ich trinke einen Kaffee. Und wer von euch ist nicht mehr bei den Fragen, sondern schon bei den Antworten? Erklärt sich gegenseitig, was der Text heißt. Je nachdem, wie du diesen Text jetzt gelesen hast, kann das manchmal sein, dass einfach einzelne Wörter bei dir hängen bleiben. Ne? Dass du sagst, okay, mir springt so ein Wort einfach ins Gesicht. Ne? Könnte jetzt Blut sein oder Tod oder Prüfe oder Gericht oder unwürdig. Und manchmal sind es auch alle zusammen. Und je nachdem, welche Wörter bei dir hängen bleiben, welche Sätze, vielleicht war es auch ein ganz anderer Satz, der dich auf einmal zum Nachdenken gebracht hat, kann das einfach eine Menge Fragen aufwerfen. Und dann ist es das wert, einfach auch mal drauf zu gucken, was für eine Frage entsteht eigentlich in mir beim Lesen des Textes und das mal wahrzunehmen und nicht drüber wegzugehen und schon irgendwie mit einer Antwort zu kommen, sondern auch einfach mal festzustellen, Bibeltexte lösen was in einem aus. Und dann hilft es manchmal einfach, sich eine Runde um diese Frage Gedanken zu machen und die stehen zu lassen. Ich weiß aber auch, wie dringend das Bedürfnis unter uns Deutschen ist, Antworten zu liefern. Und deswegen gehe ich auf 1, 2 Dinge auch ein, okay? Also das allererste, was ich dir sagen möchte, das habe ich, es waren mal 2 junge Menschen bei mir, die haben uns geholfen beim Renovieren in unserem Haus. Wir mussten Tapete abmachen und da waren so 2 junge Männer, die kannte ich bis dahin nicht und die haben sich gegenseitig mit Bibelversen um die Ohren geworfen und ich war erstmal da und dachte, was ist da los? Und irgendwann fiel ein Satz, den habe ich mir gemerkt und da sagte der eine zum anderen, yo Bro, Kontext ist König. Oder Pascal? Oder? Amen. Kontext ist König. Und das habe ich mir gemerkt, das ist mir hängen geblieben und das ist mir sehr wichtig geworden, weil ich dachte, ja, das bringt etwas auf den Punkt. Wir befinden uns in einem Bibeltext und es ist super wichtig, wenn du in ein Buch hineinschaust, zu wissen, was ist denn vorher passiert und hinterher. Wenn du jetzt, ich habe gerade eine relativ düstere Reihe hinter mir, die ich gelesen habe, wenn du da mittendrin reingehst und eine Szene liest, von mir aus du fängst in einem neuen Kapitel an, dann kann dich das schon catchen, was da steht. Aber du verstehst null die Zusammenhänge, die vorher da war, und dir entgeht ganz viel. Deswegen ist es immer wieder wichtig zu gucken, hey, wo steht das eigentlich, in welchem Kontext steht das, was ist denn vorher passiert und was ist nachher passiert. Und die Bibel, sagt man so schön als Theologe, das ist erstmal eine Bibliothek und das ist eine relativ große Geschichte, es sind viele verschiedene Geschichten, die auch miteinander im Diskurs stehen. Wir sind im Neuen Testament, mal ein ganz großer Wurf. In der Bibel geht es darum, dass Gott sich gezeigt hat, verschiedene Menschen über tausende von Jahren hinweg, und diese Menschen das irgendwie verarbeitet und festgehalten haben, was sie so erlebt haben. Das ist das Coole an der Bibel, das ist nicht einer, der sich das alles ausgedacht hat, so wie beim Roman, wo einer alles irgendwie fertig schreibt, sondern über tausende Jahre hinweg haben Menschen Erlebnisse gemacht und haben gemerkt, irgendwie, da ist einer, der zeigt sich mir. Und die haben das festgehalten, wie der sich ihnen gezeigt hat, was die mit diesem Gott erlebt haben. Und dann haben andere Menschen festgestellt, Mensch, ich habe ganz ähnliche Erlebnisse, aber manches, wie du das sagst, ich habe es ein bisschen anders erlebt. Und dann sind die miteinander in Diskurs gegangen und haben wichtige Dinge festgehalten. Über tausend Jahre hinweg. Und dieser Gott hat sich immer wieder neu gezeigt. Und wir feiern diesen Gott, dass er sich gezeigt hat im Alten Testament, schon angefangen mit Schöpfung und sonstigen Dingen. Und hier sind wir gerade im Neuen Testament. Das heißt, es ist was sehr Entscheidendes passiert. Gott hat sich ganz oft gezeigt im Alten Testament, hat eine Geschichte gemacht mit dieser Welt und mit seinem Volk Israel und hat irgendwann gemerkt, das passt noch nicht. Es braucht was Neues. Es braucht eine neue Art, dass die Menschen kapieren, wer ich bin. Und sie kapieren es nicht, indem ich es einfach immer wieder anderen Menschen sage, sondern sie kapieren es dann, wenn ich wirklich selber in diese Welt hineinkomme und ich mich ihnen zeige. Und deswegen feiern wir Christen Weihnachten, weil wir glauben, Gott ist Mensch geworden und hat sich in diesem Baby, in diesem Menschen gezeigt. In dieser Geschichte von Jesus Christus hat sich Gott offenbart und hat nochmal gesagt, wer er ist, was er will, was sein Anliegen ist. Er hat also nicht mehr einzelnen Menschen irgendwas erzählt, sondern er ist selber in diese Welt gekommen, damit die Menschen kapieren, worum es ihm geht. Und wer diese Geschichte kennt und verstanden hat, dass in diesem Jesus Gott bereit ist, aus Liebe sogar zu sterben für uns, um uns Menschen klarzumachen, von Anfang bis zum Ende geht es mir um Liebe. Und wenn das bedeutet, ich gebe alles auf für dich, dann mache ich das. Wenn du das brauchst, um zu verstehen, dass Gott Liebe ist, dass er sogar bis ins Letzte hineingeht und allen Schmerz, allen Tod auf sich nimmt, dann wäre er bereit, genau das zu machen, um dir zu zeigen, es gibt nichts, was mich hindern könnte, dich zu lieben. Da steht nichts mehr zwischen uns. Ich bin einfach da für dich. Das ist die Geschichte, die passiert ist. Das ist das, was wir Christen feiern. Wir glauben, dass Gott in Jesus Christus gestorben ist aus Liebe für uns, damit wir neu verstehen, wir können diesem Gott wirklich vertrauen. Der geht bis zum Letzten, der hat uns lieb, komme, was er wolle, ohne Wenn und Aber, ohne Nebenzeichen, ohne versteckte Klausel. Der hat mich einfach lieb. Wenn wir das verstanden haben, dass es darum geht, dass wir diesem Gott vertrauen können, weil er uns liebt, weil er was für uns gemacht hat, dann passiert was mit unserer Art, wie wir diesem Gott begegnen. Und Jesus hat aber kapiert, manchmal reicht es uns Menschen nicht, diese Botschaft nur zu hören. Das, was ich jetzt gesagt habe, Freunde, das ist das, was Christen seit 2000 Jahren versuchen zu verkaufen, diese Message. Das ist das, was wir versuchen, immer wieder deutlich zu machen. Das ist das Zentrum, darum geht's. Gott in Jesus Christus ist für uns aus Liebe gestorben, damit wir endlich checken, er hat uns lieb. Wir können ihm vertrauen, von jetzt an bis in alle Ewigkeit, und selbst der Tod ist nicht mehr das Ende für uns. Seine Liebe geht weiter. Und Jesus hat aber gemerkt, manchmal brauchen wir noch was anderes. Und deswegen hat er etwas genommen, was das damalige Volk kannte, das Passafest, und hat es neu mit sich in Verbindung gebracht als ein neues Mal, als ein neues Ritual, das wir haben dürfen, um diese Liebe nicht einfach immer nur vom Kopf her zu verstehen, sondern auch mal zu schmecken und zu spüren, es ist wahr, was er da getan hat. Jesus hat uns ein neues Ritual gestiftet, um uns an ihn zu erinnern. Wo es nicht darum geht, dass wir im Zentrum sind mit unserer Art, wie wir jetzt gerade gelebt haben und dann irgendwie selbst. Dieses Mal ist dazu da, damit jeder von uns sich in dem Moment auf ihn ausrichtet und auf das, was er für uns getan hat. Und das mal ganz kurz zusammengefasst. Jesus ist aus Liebe für uns gestorben und auferstanden. Jesus hat etwas für uns getan. Aus Liebe, noch bevor du geboren worden bist, hat er schon alles fertig gemacht. Hat gesagt, dass es gibt nichts, was du dazu beitragen kannst. Was immer du machst mit deinem Leben. Das wird an dem Tod von Jesus für dich aus Liebe nichts mehr verändern. Er hat es einfach gemacht. Hat schon an dich gedacht. Und durch Jesus haben wir einen neuen Bund. Deswegen heißt das auch Neues Testament. Das ist ein Begriff, heißt neuer Bund. Das ist eine völlig neue Art von Beziehung, wie Gott mit uns Beziehungen leben möchte. Im AT, im Volk Israel, ist es häufig noch so bundespartnermäßig. Dann ist es oft eine Partnerschaft, die man eingegangen ist mit Gott. So, und ab und zu blitzt es mal durch, dass Gott schon im AT, aber auch Vater und Mutter sein will für dieses Volk. Aber der Gedanke im Alten Testament, wie diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk funktioniert, ist häufig partnerschaftlich. Und dann haben beide Partner auch immer irgendwie ihren Teil dazu beizutragen. Und in Jesus macht er diesen Gedanken, tut er auf Seite und sagt, es geht mir nicht mehr um Partnerschaft mit euch. Ich mache einen neuen Bund mit euch, ich nenne euch ab jetzt Kinder. Ich bin euer Vater. Die Hauptbeziehungsbezeichnung zwischen Gott und uns Menschen in Christus ist, wir sind seine Kinder. Tochter und Sohn Gottes, Töchter und Söhne. Nicht Bundespartner, seine Kinder. Und das hat eine andere Logik. Mein Kind kann machen, was es will. Ich werde ihn lieben, hoffentlich. Und ich werde ihm auf Augenhöhe begegnen. Und wenn Joscha irgendwas hat, ich versuche ihn zu ermächtigen, ihm alles zu ermöglichen, was ist. Aber es ist, meine Liebe ist niemals davon abhängig, was er da macht. Und das mir zurückzugeben. Und genau dieses Denken durchkreuzt Gott, dass er sagt, ihr seid meine Kinder. Was auch immer ihr macht, natürlich gibt es Dinge, gut, schlecht, wie auch immer. Aber es wird nichts mehr an dieser Beziehungsqualität hin. Wir sind in Jesus Christus adoptierte Kinder Gottes. Und das ist eine neue Logik. Und mit dem Abendmahl feiern wir Jesu bedingungslose Liebe. Und dass wir, die wir daran glauben, dass er alles getan hat, dass er etwas für uns getan hat, die darauf vertrauen, ich will es mal anders sagen, die darauf vertrauen, dass alles, was Jesus getan hat, für mein Leben reichen wird. Ob ich viel an ihm glauben oder weniger an ihm glauben werde, ob ich zweifeln werde oder nicht, ob ich Hochpunkte habe, ob ich mich weiter entfernt fühle oder nicht. Wenn du als Christ darauf vertraust, dass es nicht auf deinen Glauben ankommt, sondern darauf, dass Jesus für dich aus Liebe gestorben ist, komme, was da wolle. Dann bist du ein Kind Gottes und bleibst es. Diese Message, dass seine Liebe bedingungslos ist, die kommt manchmal durch solche Bibeltexte, wie wir sie gelesen haben, manchmal kommen da plötzlich Fragezeichen in uns auf. Und dann klingen solche Texte doch wie so ein Aber. Steht da nicht auch? Wenn seine Liebe bedingungslos ist, was bedeutet dann das Unwürdig im Text und das Prüfen und das Gericht? Hat das dann nicht wieder den Geschmack, okay, aber jetzt kommt es ja doch irgendwie drauf an, wie wir da unterwegs sind im Abendmahl? Pascal? Pascal?
Ja.
Sag deinen Satz. Danke dazu. Ich möchte mit euch die Verse vor diesem Text lesen. Okay? Lasst uns mal reingucken. Kontext des König meint nicht nur zu verstehen, wie es im AT, wie es im NT, was ist alles schon passiert, was ist Neues passiert. Das haben wir jetzt gemacht, sondern manchmal hilft es auch schon, die Verse drumherum zu lesen und nicht nur diesen einen Teil rauszunehmen. Wir lesen 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 22. Da sagt Paulus, dies aber gebiete ich euch, ich kann's nicht loben. Also ich kann euch nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Ihr kommt nicht zusammen und macht die Dinge besser, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es auch. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Ich sage es nochmal anders. Ihr feiert kein Abendmahl. Ihr könnt das so nennen, wenn ihr das macht, aber das ist kein Abendmahl, sagt Paulus jetzt. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch dafür loben? Also hierfür lobe ich euch nicht. Dann kommt unser Text und nach unserem Text, ich greife den letzten Vers nochmal aus, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und alles andere kläre ich dann mit euch, wenn ich komme. Hashtag euer Paulus. Kontext ist König. Kommt, sagt's mal zusammen. Kontext ist König. Ja, Amen dazu. Ich hole euch kurz rein. Die Korinther, wissen wir, wenn wir diesen Brief gelesen haben von Paulus, die sind echt zerstritten, gespalten. Die haben mehrere Schwierigkeiten, die haben manche Traditionen, aber der Apollos hat doch gesagt und ich habe es aber erst eher mit dem Petrus und der andere sagt, ich bin aber Anhänger von dem, was Paulus immer gesagt hat und der andere sagt, aber ich bin für Jesus. Das ist auch immer geil, das dann reinzuhauen. Die waren zerstritten. Und was man merkt, ist, dass die gesellschaftlich extremst weit auseinander waren. Allein in unserem Text merkt man, die einen hatten viel und die anderen hatten wenig. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft auch, dass die einen sehr viel haben und die anderen wenig. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, Abendmahl geht es ja darum, dass wir begreifen, Jesus ist aus Liebe zu uns gestorben. Das befreit uns zur Liebe zueinander und zu ihm. Wenn wir dann das Abendmahl feiern als ein Mahl, wo wir sagen, ich bin Kind Gottes und der neben mir, der auch daran glaubt, ist auch ein Kind Gottes, dann geht es darum, das zusammen zu feiern. Und dass wir uns nicht irgendwie Unterschiede machen und sagen, ich bin aber mehr wert als du. Oder lebe besser. Oder wie auch immer. Sondern dass wir sagen, hey, diese Liebe gilt uns allen gleich. Was auch immer in deinem Leben läuft, was auch immer in meinem Leben läuft, da macht Gott keinen Unterschied. Der hat nicht den, dem es sozial gesehen besser geht und der mehr verdient, mehr lieb als den, der weniger hat. Die Korinther haben genau das kaputt gemacht. Die sind zusammengekommen und sehr wahrscheinlich war es so, dass die einen reich waren und dementsprechend früher Feierabend hatten. Und Abendmahl war nicht so, wie wir das nächste Woche auch feiern, so kleine Häppchen. Die haben gegessen zusammen und währenddessen das, was sie gegessen haben, dann auch nochmal sozusagen dran erinnert, hey, na, wir essen hier zusammen Brot. Jesus hat sein Leib für uns gegeben. Und dann haben die mit Wein umhergetrunken und haben gesagt, hey, Jesus, na, hat sein Blut für uns vergossen. Ja, Prost, Bruder. Und dann haben die einen alles aufgegessen, fertig gemacht, sich vollkommen betrunken und die anderen, die ärmer waren, die waren noch auf der Arbeit. Und wenn die dann dazu kamen in die Gemeinde, ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem gemeinschaftlichen Abendmahl. Das Grundproblem bei den Korinthern und in diesem Text ist also, dass die aus dem Gemeinschaftsmahl ein Egoistmahl gemacht haben, es nicht zusammen gefeiert haben. Und darauf bezieht sich Paulus und das prangert er an mit dem Unwürdig, mit dem Prüfe, mit dem Gericht. Das ist der Kontext, darum geht es ihm. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib des Herrn. Unwürdig, das griechische Wort heißt Anaxios. Jetzt für ein bisschen die Nerds gerade mal unter euch. Und jetzt für alle Deutschlehrer, ah, es ist kein Adjektiv. Das ist ein Adverb. Und wer wie ich von Grammatik kaum Ahnung hat, kann damit nicht sehr viel anfangen. Aber Adjektive beziehen sich auf ein Subjekt oder ein Objekt und beschreiben das. Adverben beschreiben die Handlung. Adverben beschreiben Handlungen und keine Subjekte oder Objekte. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib des Herrn. Das heißt, es geht um die Art und Weise, wie die Korinther Abendmahl gefeiert haben. Und das ist unwürdig abgelaufen. Wenn ich diesen Text aber früher gelesen habe und da stand einfach nur, wer unwürdig gegessen hat, ist das Erste, was bei mir losging, Alarmglocken, bin ich unwürdig. Und dann sagt der Deutschlehrer zu dir, ist kein Adjektiv, ist ein Adverb. Du sollst nicht gucken, ob du unwürdig bist, sondern ob die Art und Weise, wie du das machst, unwürdig ist für das Mahl. Und jetzt kann ich euch alle beruhigen, solange ich hier Pastor bin, werden wir zusammen gemeinsam anfangen mit dem Abendmahl. Also wir geben das dann rum und sonst was und so, aber wir werden aufeinander warten, dass alle, die wollen, die Chance haben, am Abendmahl teilzunehmen. Und damit garantiere ich dir, wir werden das nicht unwürdig machen hier. Und wir haben noch nicht mal Alkohol, meistens Traumsaft. Ich werde dafür garantieren, dass ihr euch nicht betrinkt während dem Abendmahl. Okay? Ist das ein Deal? Wenn ihr also das nächste Mal denkt, hey, unwürdig und so, ja, wird hier nicht passieren. Garantiere ich dir, einfach nur durch die Art, wie wir es feiern werden. Darum geht's uns. Also nicht die Korinther waren unwürdig. Sie haben das Abendmahl unwürdig gefeiert. Und natürlich könnte man noch andere Formen finden, wie das unwürdig geschieht. Deswegen habe ich dir mal versucht, dieses Wort unwürdig besser zu übersetzen vom Kontext her. Manchmal übersetzt man ein Wort und merkt, okay, das löst aber ganz andere Assoziationen aus. Das Beste, also die beste Übersetzung dafür wäre eigentlich zu sagen, nicht unwürdig, sondern asozial. Also nicht gemeinschaftlich. Darum geht's. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, die machen das dann so und sagen dann, okay, wer asozial das Abendmahl feiert, der macht sich schuldig, weil er nicht checkt, dass Jesus für uns alle gestorben ist. Und weil er in diesem Abendmahl das nutzt, um ja, was weiß denn ich, sich voll zu essen und sich zu betrinken. Und da sagt Paulus, hast du denn kein Haus zu Hause, wo du das machen kannst? Kannst du das nicht bei dir zu Hause machen? Dann, wenn du so hungrig bist, hey, es ist ja okay, aber dann ess doch zu Hause. Aber ess den anderen nichts weg. Esst gemeinsam, fangt gemeinsam an, betrinkt euch nicht und überhebt euch nicht übereinander. Und das könnte uns auch passieren, dass wir das Abendmahl feiern und dann auch irgendwie unterwegs sind und dann anfangen, uns über die anderen zu erheben. Das habe ich auch schon mal erlebt, dass manche Leute das Abendmahl nicht nehmen, weil sie denken, sie wären unwürdig und ihnen das von anderen auch noch gespiegelt wird. Paulus sagt, die gesellschaftlichen Unterschiede sollen im Abendmahl keine Rolle spielen. Und dann kommt dieses Wort prüfen und das ist mir jetzt ganz wichtig, wenn du merkst, dass du andere prüfst im Abendmahl und sie überprüfen möchtest, dann ist das auch eine Gefahr, asozial das Abendmahl zu feiern. Denn da sagt Paulus, das steht dir nicht zu. Es geht nicht darum, dass du andere prüfst. Oder dass wir jetzt als Gemeindeleitung erstmal durchgehen und sagen, ah, wer war denn wie und sonst was. Nein, es geht darum, dass du selber guckst, dass du dich prüfst. Also wer andere beurteilt oder verurteilt, der spricht sich selbst das Gericht. Das sagt Paulus hier. Das ist auch nichts Neues, das hat Jesus selber auch schon mal gesagt. Da heißt es in Matthäus 7, 1 bis 5, richtet andere nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr oder wird euch zugemessen werden. Und dann sagt er, hey, was siehst du denn eigentlich, den Splitter in deines Auges, Bruder, oder nimmst nicht wahr den Balken vor deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus den Augen ziehen. Und siehe, in deinen Augen ist ein Balken. Du Heuchler, kümmere dich doch erstmal um den Balken vor deinen eigenen Augen und dann kannst du sehen. Und wenn du dann sehen kannst, dann kannst du auch hingehen und dem Bruder den Splitter rausziehen. Paulus greift dasselbe Bild auf und sagt, hey Leute, wir sind so oft dabei, andere zu beurteilen. Und das machen wir gesellschaftlich leider viel zu viel. Sind wir immer dabei, andere zu beurteilen. Es ist krass, wie hoch die Moral in unserer Gesellschaft gestiegen ist und die Barmherzigkeit gesunken. Wir haben unglaublich hohe Moralvorstellungen inzwischen in Deutschland. Und die Barmherzigkeit ist runtergegangen. Und Jesus dreht es um und sagt, hey, hört doch auf, den anderen zu beurteilen mit deiner Moral. Schau erst mal auf dich. Schau erst mal auf dich. Und Jesus hat Barmherzigkeit und Liebe gelehrt. Und wenn du da an dir selber anfängst, dann erscheint manches, was du bei dem anderen gesehen hast, ziemlich gering. Mir ist wichtig, dass du bei der Selbstprüfung dann aber nicht wieder drauf reinfällst und denkst, du müsstest jetzt deine Person überprüfen, ob du wieder würdig bist. Sondern es geht um dein Verhalten und deine Handlungen, was du darin machst. Und wenn du darin anderen im Abendmahl zeigst, ich halte dich nicht für würdig, dann verhältst du dich nicht würdig. Okay? Um das nochmal ein für alle Mal zu klären, dass du am Abendmahl teilnehmen kannst, dass du würdig bist, das Abendmahl zu nehmen, dass du würdig bist, das hat Jesus geklärt. Das hat er über dein Leben gesagt, hat gesagt, du bist es wert, du bist würdig genug, dass ich für dich gestorben bin. Du bist es wert, dass ich dich liebe und du bist es wert, dass du diese Liebe schmeckst im Abendmahl und dass du spürst, ich bin da und dass ich das für dich getan habe. Dafür bist du würdig. Und dann wäre es ganz sinnvoll, verhalte dich auch so und feier das Abendmahl. Es geht also nicht darum, bei sich selber dann zu prüfen, glaube ich genug. Das passiert nämlich auch manchmal. Glaube ich noch genug? Frag dich, ob du darauf vertraust, dass Jesus für dich gestorben ist und dann nimm das Essen. Und wenn du daran zweifelst und daran glauben möchtest, dann nimm das Essen. Manchmal spürst du diese Liebe nämlich dann und merkst, wie dein Glaube gestärkt wird. Dafür ist das Abendmahl da, dass du begreifst, er ist für dich gestorben. Es geht auch nicht darum zu gucken, habe ich Sünde in meinem Leben? Das habe ich auch schon mal erlebt, dass Leute dachten, sie müssten erst ihre Sünde im Leben klarkriegen. Wo ich denke, Junge, das Abendmahl ist dafür da, damit du von Jesus gesagt bekommst, ich bin für deine Sünden gestorben. Du musst deine Sünden nicht bereinigen, um dann zu mir zu kommen, um dann zu hören, ich habe dir vergeben. Sondern das Abendmahl ist genau der Ort, wo du mit deiner Sünde hinkommst. Und Freunde, keiner von uns kommt ohne Sünde ins Abendmahl. Der Einzige, der je gelebt hat, der das hätte machen können, war Jesus selber. Alle anderen kommen als Sünder mit ihren Sünden oder sie kommen nicht zum Abendmahl. Und manchmal machen wir das, was manch einer zu Hause macht, bevor die Putzfrau kommt, nochmal eben durchputzen. Und übertragen das aufs Abendmahl. Mal eben noch sauber machen, mal eben noch selber gucken. Jesus kommt. Und Jesus macht sauber. Und das auf eine Art und Weise, wie du es nicht schaffen würdest vorher. Also komm ins Abendmahl mit deiner Sünde. Bring sie ihm, nenn sie ihm. Und lass dir von ihm zu sprechen, mir ist vergeben. Für dich habe ich das gemacht. Und auch nicht, ob ich im Streit mit jemand bin oder ob ich mich wertvoll fühle oder würdig bin. Es geht darum, feiere ich das Abendmahl gemeinschaftlich, sodass alle anderen gläubigen Geschwister daran teilnehmen können. Oder schließe ich andere aus? Fixiere dich nicht im Abendmahl, nicht auf dich selbst und fixiere auch keine anderen Personen. Das Abendmahl, und deswegen fängt Paulus damit an, du sollst dich auf Jesus ausrichten im Mahl. Du sollst auf Jesus blicken und nicht auf den anderen schielen. Und wer auf Jesus blickt, der erlebt, wie er selber angeblickt wird. Und er erlebt auch, wie das was mit ihm macht und wie man selber auch auf andere guckt. Ich kann dir garantieren, nicht jedes Mal, aber du wirst erleben, wie die Gnade Jesu in dein Herz kommt und das verändert deinen Blick auch auf deine Geschwister. Und dann guckst du nicht mehr urteilend über andere, wie die rumlaufen, sondern mit Gnade und Liebe und freust dich daran, dass auch sie als Sünder zum Abendmahl kommen und hören, Jesus ist für sie gestorben. Es sind noch viele Fragen, die der Text offen lässt. Es gibt noch vieles zu bedenken. Ich glaube, an dieser Stelle ist erstmal wichtig, dass diese Grundmessage klar ist. Und dann können wir über ganz viele andere Dinge noch reden. Ich wette, viele Fragen sind noch offen und ich wette, ich werde auch nicht alle beantworten können. Mir war es wichtig, dass einmal dieses Wort für dein Leben hoffentlich nicht mehr dich davon abhält, dich zu fragen, ob du würdig bist. Ich hoffe, das hat sich geklärt. Ansonsten schrei es dir nochmal rein in einem persönlichen Gespräch. Oder auch nicht. Oder du gehst mit Jesus ins Gespräch und brauchst es von ihm nochmal zu hören, dass du würdig bist, zu kommen. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche feiern. Jeder, der am Abend mal von euch teilnehmen möchte und sagt, ich will darauf vertrauen, dass Jesus für mich gestorben ist, komm ins Abendmahl. Und zwar so, wie du bist. Egal, was du verbockt hast in der Woche, komm dahin und spür und schmeck seine Liebe. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal in den Lobpreis gehen, diesen Jesus feiern werden, wo wir seine Fülle feiern werden, uns freuen werden über das, was er getan hat. Denn darum ging es im Abendmahl und darum geht es hier in der Gemeinde. dass wir nicht einander feiern, sondern dass wir Jesus feiern.